Ich bitte euch, das letzte Kapitel der Bibel aufzuschlagen. Wir haben ja jetzt über diese Adventssonntage mit dem Aspekt der zweiten Ankunft unseres Herrn beschäftigt. Wir wechseln da immer ein bisschen ab, in einem Jahr mehr den Fokus auf das erste Kommen und dieses Jahr ist der Fokus auf dem zweiten Kommen. Wir haben ja jetzt die Kapitel 19 bis 22 in einem etwas groben Flug durchgenommen und heute Morgen wollen wir abschließen. Die Tage schließt man abends ab, aber die Predigt ist jetzt heute Morgen. Wir wollen jetzt die letzten Verse lesen. Wir sparen ein paar Verse aus, weil das einfach ein bisschen zu viel Stoff ist und ich lese im Kapitel 22 ab Vers 10. Weiter sprach er zu mir: Versiegle die Worte der Weissagung in diesem Buch nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiterhin Unrecht, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der sei weiterhin gerecht, und wer heilig ist, sei weiterhin heilig. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um jedem zu geben, wie es seinen Werken entspricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote halten, damit sie Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer, die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieb haben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Worte zu bezeugen für die Gemeinde. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürste, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge allen, die die Worte der Weissagung in diesem Buch hören. Wenn jemand zu diesen hinzufügt, dann wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, dann wird Gott sein Teil wegnehmen aus dem Buch des Lebens und aus der heiligen Stadt und von dem, was in diesem Buch geschrieben steht. Es spricht, der das bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich werde mich auch trotz diesem verkürzten Abschnitt nur auf einige wenige Verse konzentrieren. In dem ersten Vers, den ich gelesen habe, im Vers 10, ist davon die Rede, dass dem Johannes gesagt wird: Versiegle die Worte der Weissagung in diesem Buch nicht, denn die Zeit ist nahe. Einige Jahrhunderte zuvor hatte Daniel einige Offenbarungen Gottes bekommen für die letzte Zeit. Und ihm wurde gesagt, er solle die Worte der Weissagung versiegeln, denn sie seien für das Ende bestimmt. Hier aber wird gesagt, er solle diese Worte nicht versiegeln, denn die Zeit sei nahe. Also das, was der Daniel noch in weiter Ferne sah, ist angebrochen mit Jesus. Und das nennt die Bibel die Endzeit. Das ist manchmal ein bisschen ein falscher Begriff, dass man sagt, oh, wir leben jetzt in der Endzeit, als wäre das eine große Überraschung, denn die Endzeit dauert schon 2000 Jahre an. Das ist der Abschnitt, seitdem Jesus gekommen ist. Er war das letzte Wort Gottes. Wir lesen das im Hebräerbrief, dass Gott, nachdem er viel durch die Propheten gesprochen hat, am Schluss geredet hat durch den Sohn. Und dort steht das Wort Eschatos, von dem wir auch den theologischen Begriff der Eschatologie haben, also die Lehre von den letzten Dingen. Und ihr könnt als Beispiel lesen, es gibt viele Texte im Neuen Testament, die das unterschreiben, im ersten Johannesbrief, also vom gleichen Autor wie der Offenbarung. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18, da sagt der Johannes: Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so gibt es jetzt schon viele Antichristen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also wir sind in der letzten Zeit, die jetzt eben schon 2000 Jahre andauert, so ist es unsere menschliche Zeitrechnung. Und das ist auch die Erklärung dafür, warum die Urgemeinde schon in der unmittelbaren Naherwartung Jesu lebte, weil mit der Auferstehung des Herrn, mit seinem Sterben und Auferstehen ist die letzte Zeit angebrochen. Und so haben Paulus und all seine Zeitgenossen mit der Wiederkunft des Herrn jederzeit gerechnet. Und sie haben sich nicht geirrt. Sie hatten nur kein Datum. Und genau so leben wir auch als Gotteskinder heute. Wir leben in der Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Wir sind dem Ganzen natürlich 2000 Jahre näher. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir sein Kommen wirklich sehen, die ist natürlich größer als damals. Aber wir wissen es nicht. Und es wird in diesem Vers auch gesagt, als Anweisung, er soll die Worte der Weissagung nicht versiegeln. Damals hat Johannes Worte der Weissagung gebraucht, indem er Dinge vorausgesagt hat, die kein Mensch wissen konnte. Und er hat gesagt, das und das und das wird geschehen. Und das hat er aufgeschrieben im Buch der Offenbarung. Aber heute ist der Dienst der Weissagung viel eher darin, dass wir die aktuellen Geschehnisse, die wir beobachten, anhand der verkündigten und niedergeschriebenen Wahrheiten der Schrift einordnen können und ihre Erfüllung verkündigen können. Wir können also heute durch die Wirkung des Heiligen Geistes verstehen, was will Gott heute sagen? Was ist sein Reden für heute? Und dabei sind Personen wie der Antichrist oder der falsche Prophet oder auch die Hure Babylon nur Randfiguren, denn der Entscheidende, der kommen wird und der Entscheidende, den wir zu verkündigen haben, das ist unser Herr Jesus. Er muss immer das Zentrum sein und es ist das große Vorrecht von Bibellesern, dass nicht die menschlichen Medien die entscheidende Informationsquelle sind. Und diese Medien widersprechen sich auch oft, je nachdem, wie eben ein Autor eines Artikels denkt. Sondern wir dürfen auf das Wort Gottes achten und dort immer wieder verstehen, was will Gott sagen? Was ist seine Botschaft? Das interessiert mich sehr. Wir lesen das zum Beispiel in den Sendschreiben, dass jedes Sendschreiben endet mit den Worten, alle sieben, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das hat sich nicht geändert. Auch unserer Gemeinde heute will Gott etwas sagen, so wie damals Sardes und Thyatira und Philadelphia. So redet Gott auch zur Gemeinde heute und hat ihr eine Botschaft. Und das ist es, was wir verstehen sollten. Was sagt der Heilige Geist der Gemeinde heute? Und jetzt wollen wir mal in den Text schauen, was er vielleicht auch für heute zu sagen hat. Im Vers 11 unseres Textes heißt es, wer Unrecht tut, der tue weiterhin Unrecht und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Ganz ähnlich ist das schon im Kapitel 21 angesprochen. Im letzten Vers vom Kapitel 21 heißt es, und es wird in sie nichts Unreines, das ist die neue Stadt, in sie, die neue Stadt, nichts Unreines oder wer Greuel und Lüge ausübt, hineinkommen, sondern nur die, die im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben sind. Das Ende der Zeit ist eine Zeit der Entscheidung. Alles Wirken Gottes über die Jahrtausende kulminiert in dieser Zeit, wenn Jesus wiederkommt und sein ewiges Reich aufrichten wird. Darauf läuft alles zu. Das sind die Zeiten der Entscheidung. Und wenn wir den Eindruck haben, und viele Gläubige haben den Eindruck, die Wiederkunft Jesu könnte sehr nahe bevorstehen, dann wird diese Entscheidung umso dringender und wichtiger, die hier angeschrieben ist, aufgeschrieben ist. Wer unrein ist, das ist nicht zuerst eine sexuelle Unreinheit zum Beispiel, sondern der Begriff redet davon, dass man heilige Dinge profan, also unrein machen kann durch eine Behandlung, die ihnen nicht angemessen ist. Wenn wir zum Beispiel das Abendmahl unwürdig behandeln, indem wir es nicht unterscheiden von einer gewöhnlichen Mahlzeit oder erst gar nicht erscheinen. Wenn das Abendmahl angekündigt ist und wir regelmäßig gar nicht daran teilnehmen, dann würden wir etwas Heiliges unheilig behandeln. Und das ist, was der Text hier sagt. Oder wenn wir in einer Weise kämen, die dem Abendmahl nicht angemessen ist. Das heißt, wenn wir bezeugen würden, Jesus hat meine Sünde vergeben und ich lebe sehr bewusst mit unvergebener Schuld in meinem Leben oder mit ungeklärten Beziehungen. Und es kommt ein Zeitpunkt, da wird unser Leben verewigt. So wie wir gelebt haben, so wird unser Leben dann für die Ewigkeit sein. Aber solange es heute heißt, so ist eine Formulierung im Brief der Hebräer, solange es heute heißt, ruft Gott zur Umkehr, ruft Gott in diese Entscheidung. Damit wir eben nicht weiter Unrecht tun und nicht weiter unrein sind, sondern gerecht und heilig leben. Im Vers 27 von Kapitel 21 steht eben weiter, oder wer die Lüge ausübt. Und wir lesen das Gleiche im Kapitel 22, Vers 15, am Ende des Verses, dass draußen sind und so weiter die Hunde und Götzendiener und alle, die die Lüge lieb haben und tun. Das heißt, man kann Lüge nicht nur aussprechen, indem man Unwahrheiten sagt, sondern mein Leben kann eine Lüge sein. Und es wäre dramatisch, wenn du in dieser Gemeinde bist, aufgewachsen wie Hannah und Micha, aufgewachsen bist und die Wahrheit hörst und nicht, so wie sie es getan haben, dich dieser Wahrheit stellst, sondern so tust, als ob, und die Lüge tust, die Lüge lebst. Dass du als etwas erscheinen willst, was du nicht wirklich bist. Man kann Lüge auch leben. Die Bibel nennt das auch Heuchelei. Gott ist gekommen für Sünder. Gott ist gekommen, um zu begnadigen. Aber wer so tut, als ob, und in Wirklichkeit ist kein geistliches Leben in ihm, von dem spricht hier Gottes Wort, der tut die Lüge. Und das wäre dramatisch für unsere Ewigkeit. Und schließlich sagt Gott im Kapitel 21, Vers 27 noch, es werden nur die in die Stadt gehen, die im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben sind. Und ich hoffe, dass dein Name dort steht. Dass dein Name dort steht als einer, der sich an Jesus gewendet hat mit seiner Schuld, mit seiner Verlorenheit, mit seiner völligen Unfähigkeit, sich zu retten, sich heilig zu machen, um sich Jesus anzuvertrauen, der für unsere Schuld gestorben ist und unser Leben ihm auszuliefern, damit er es verändert. Da wird ein Mensch eingetragen in das Lebensbuch des Lammes. Ich hoffe, dass dein Name dort steht. Wenn ich an ein Flugzeug einsteigen will, so wie die Trümmers nach Deutschland kamen, ich nehme an, ihr musstet auf der Passagierliste stehen, sonst wäre der da nicht reingekommen. Sogar die Kleine musste eingetragen werden und sonst kommt man in kein Flugzeug. Das wäre schlimm, aber nicht ganz so dramatisch, als wenn wir eines Tages vor dem Herrn stehen und dein Name stünde nicht darin. Ich möchte den Versuch unternehmen, aus diesen letzten Versen wichtig zu machen, was ich persönlich, ich betone, ich persönlich glaube, was Gott in den letzten zwei Jahren in ganz besonderer Weise der Gemeinde Jesu vielleicht deutlich machen wollte. Wir haben gelesen im Vers 11, ich lese jetzt die zweite Vershälfte, wer gerecht ist, der sei weiterhin gerecht und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Heilig bedeutet beiseite gesetzt, abgesondert für einen ganz bestimmten Zweck, den Gott bestimmt hat. Das sollen wir sein. Und ich habe manchmal den Eindruck, die zwei Jahre mit diesem, ich nenne das mal Corona-Schock, das hat die Welt gebraucht. Es hat unser Volk gebraucht. Aber es hat auch die Gemeinde Jesu gebraucht. Ich glaube nicht, dass wir alle, ich fange von mir an, immer so treu waren, wie wir hätten sein können und sollen. Ich glaube nicht, dass unser Leben nur Lob verdient hat. Vielfach denke ich, wie irdisch gesinnt können wir sein, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg in Frieden leben, in wachsendem Wohlstand, in absoluter Freiheit für das Evangelium, ohne Bedrängnis, ohne bedeutende Herausforderung. Ich glaube, wir haben diese Zeit des Wohlstands und der Freiheit gar nicht verdient. Es war nur Gnade, dass wir als Volk und dass wir auch als Gemeinde in diesem Volk so leben konnten. Ich fürchte, dass wir vielleicht manchmal sehr nachlässig und weich geworden sind und die Dinge dieser Welt mehr Einfluss auf uns genommen haben, als uns das allen bewusst war, aber wohl dem Herrn bewusst war. Und er musste uns darauf aufmerksam machen. Denn er sagt ja auch im Vers 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Und ich möchte nicht eines Tages vor meinem Herrn stehen und vieles von dem, was ich mit meinem Leben getan habe, würde verbrennen. Das will der Herr nicht und deswegen redet er jetzt mit uns und macht uns aufmerksam und muss uns vielleicht auch manchmal erschrecken. Und deswegen ist so wichtig, dass wir verstehen, was der Geist Gottes der Gemeinde zu sagen hat. Ich fand einige Sätze aus dem Buch der Klagelieder, gleich nach dem Propheten Jeremia in der Bibel aufgeschrieben, sehr, sehr treffend für unsere heutige Zeit. Und das bewegt mich. Klagelieder, Kapitel 3. Ein ganz besonderes Buch, das geschrieben ist, mitten in einer Gerichtsperiode gegenüber Israel. Wegen ihrer Sünde hatte Gott sie sehr züchtigen müssen. Und ich lese ein paar Verse daraus. Klagelieder 3, Vers 22. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht ganz am Ende sind. Seine Barmherzigkeit hört nicht auf, sondern sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Wie oft habe ich den Satz gehört, naja, also die Corona-Sache ist ja nicht so schlimm und so dramatisch, wie das am Anfang gesagt wurde. Ich glaube deswegen, weil Gott gnädig ist und barmherzig und gütig ist. Er sagt weiter im Vers 27, es ist gut für einen Mann, das Joch in seiner Jugend zu tragen. Er sitzt allein und schweigt, denn Gott hat es ihm auferlegt. Ja, ich beobachte mein eigenes Herz manchmal, wenn der Herr mir hilft, wie ich mich wehren kann gegen Dinge, die in meinem Leben passieren, die mir nicht passen. Wird dir nicht anders gehen wie mir? Und wie kann ich mich dann aufregen über Menschen oder Situationen? Aber hier sagt es, er soll das aufnehmen, weil der Herr es ihm auferlegt. Gott lässt Dinge geschehen, damit manchmal auch an meiner Reaktion herauskommt, was in mir ist, was Gott gesehen hat. Gott muss uns manchmal in Situationen führen, die zutage treten lassen, was in unseren Herzen ist, weil er wiederkommt und uns darauf vorbereiten will. Es ist so gütig, wie Gott mit uns handelt, auch dann, wenn er manchmal schmerzhaft in unser Leben eingreifen muss. Da steht im Vers 31 zum Beispiel, der Herr verstößt nicht für immer, sondern wenn er betrübt, erbarmt er sich wieder nach seiner großen Güte, denn er plagt und betrübt die Menschen nicht von Herzen, das ist ja nicht sein Anliegen. Er will ja, dass Menschen seine Liebe erfahren, aber manchmal muss er sie auch züchtigen. Ja, manchmal gefragt, ob die Regierung uns in den letzten anderthalb Jahren nicht manchmal Freiheitsrechte entzogen hat, die sie nicht darüber hätte entziehen dürfen. Das ist eine politische Diskussion, auf die habe ich nicht die letzte Antwort. Und das ist auch nicht Gegenstand für eine Kanzel. Aber als ich Vers 36 las, habe ich darüber nachgedacht. Da heißt es, und wenn eines Menschen Rechtssache verdreht wird, also da ist einer, der hat ein Recht und das Recht wird ihm genommen, es wird auf den Kopf gestellt. Und dann sagte er dazu, sollte der Herr es nicht sehen? Wer darf denn sagen, dass so etwas ohne den Befehl des Herrn geschieht? Kommt nicht das Böse und das Gute aus dem Mund des Allerhöchsten? Wie haben wir reagiert, wenn uns Freiheiten genommen wurden? Jetzt auch mal völlig unabhängig von der momentanen Situation. Wie können wir aufbegehren und uns ärgern und sehen nicht den Herrn als den, der handelt? Und ich musste ganz besonders nachdenken ab Vers 39. Worüber murren denn die Leute im Leben so? Musst du auch manchmal über deinen Ehepartner und deinen Chef und die Umstände und worüber murren die Leute denn so? Kannst ja mal nachdenken, über was du so gemurrt hast in diesem Leben. Aber Gott sagt, ich gebe dir einen guten Rat, muss mal weiterlesen. Ein jeder Murrer über seine Sünde. Und lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und zum Herrn umkehren. Lasst uns unser Herz mit den Händen zu Gott im Himmel erheben. Wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen, darum hast du nicht vergeben. Wisst ihr, ich bin für diese Zeit, in der wir leben, dankbar. Mir gefällt vieles nicht. Ich habe bei manchem große Fragezeichen. Aber ich bin dankbar, weil ich weiß, dass mein Herr an der Arbeit ist und er hat gute Absichten mit mir und hat gute Absichten mit seinem Volk. Als der Herr Jesus gekommen ist auf diese Erde und anfing zu predigen, war seine Botschaft, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und wisst ihr, wenn Jesus wiederkommt und in dieser Zeit leben wir, ist keine andere Botschaft nötig. Gott will uns vorbereiten, uns ausrichten, uns konzentrieren auf seine Wiederkunft und deswegen muss er auch die Gemeinde Jesu in Bedrängnis bringen, damit wir aufwachen und merken, auf was es ihm wirklich ankommt. Es fiel mir auf, dass in der Offenbarung, wenn ich richtig gezählt habe, darfst du heute Nachmittag mal kontrollieren, 6-mal im Buch der Offenbarung, und von dem reden wir ja, 6-mal im Buch der Offenbarung steht, tut Buße, kehrt um. Und wisst ihr, ich habe festgestellt, das ist ausschließlich an die Gemeinden gerichtet. Im ganzen Buch der Offenbarung gibt es keine Rede an die Welt, tut Buße, aber an die Gemeinde. Das heißt, kehrt um und lasst euch ausrichten auf meine Wiederkunft. Richtet euren Blick darauf und lasst Dinge los, die euch nur hindern. Bereitet den Weg des Herrn, so war es die Botschaft von Johannes dem Täufer. Ich dachte oft über das Wort nach aus Jeremia 12, Vers 5, wenn euch schon die Fußgänger müde machen, was wird mit euch, wenn ihr mit den Reitern Schritt halten sollt? Das heißt, wenn euch heute schon die kleinen, und ihr versteht diese Anspielung aus dem prophetischen Wort vielleicht, die kleinen Wehwehchen uns so beschäftigen, was wird erst mit uns sein, wenn die Dinge kommen, von denen die Bibel ausdrücklich schreibt? Und deswegen will ich heute mein rebellisches Herz, mein müde werdendes Herz, mein stöhnendes und manchmal murrendes Herz über diese Zeit immer wieder vor dem Herrn öffnen und sagen, Herr, ich will ja hören, was dein Geist mir zu sagen hat. Das ist das Erste, was ich glaube, was für unsere Zeit wichtig ist, dass unsere Herzen korrigiert werden und konzentriert werden auf unseren Herrn und seine Wiederkunft. Das Zweite. Und dazu lese ich wieder in der Offenbarung, Kapitel 22. Zunächst in Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und Vers 20. Es spricht, der das bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Ich darf in der Erwartung meines Herrn leben. Und du darfst in der Erwartung deines Herrn leben. Wir dürfen heute leben als Menschen, die auf ihren Herrn warten. Ich wünschte mir sehr, bei der Entrückung dabei zu sein. Ich weiß nicht, wie Gott das für mich geplant hat. Ich meine das nicht ganz ernst, wenn ich sage, ich beneide ein wenig die jungen Leute, deren Wahrscheinlichkeit höher ist als bei mir, bei der Entrückung dabei zu sein. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir dürfen in seiner Erwartung leben und deswegen will ich mich nicht ablenken lassen durch politische Diskussionen. Ich will meinen Blick auf den Herrn gerichtet halten, denn wisst ihr, Jesus hat gesagt, wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir sind in dieser Welt, wir haben mit ihr zu tun. Aber ich will mit dieser Welt nur das zu tun haben, was unbedingt nötig ist, und meinen Blick gerichtet halten auf den Herrn, der kommt. Er ist das überragende Thema. Ich will abgesondert bleiben, das heißt konzentriert auf ihn und sein Reich. Ich habe jetzt im vergangenen Urlaub eine Schrift wieder neu gelesen von Georg Steinberger. Wenn euch der mal unter die Finger kommt, sofort kaufen. Wurde nur 39 Jahre alt, war Evangelist und Seelsorger, ist vor etwa 100 Jahren schon gestorben. Es gibt ein Buch, wo seine Schriften zusammengefasst sind, und eine seiner Schriften, die aus meiner Sicht bekannteste, heißt »Dem Lamme nach«. Da merkt man schon am Titel, dass es was Älteres sein muss, »Dem Lamme nach«. Und das Lamm wird uns ja in der Offenbarung immer wieder gezeigt, bis hin in die neue Welt. Ja, das Lamm wird ihre Leuchte sein. Es hat immer noch seine Bedeutung, auch im neuen Himmel, in der neuen Erde. Und in diesem Artikel macht er sehr deutlich, wie reagierst du auf das, was dir geschieht, was Gott zulässt, was er zulässt, um dich auf sein Kommen vorzubereiten, auf ihn auszurichten. Ob wir Menschen sind, die dem Lamm folgen, wohin es geht, das ist ein Begriff aus Offenbarung 14. Ob das Lamm heute meine Leuchte ist, das heißt, er, der den Willen des Vaters bejaht hat, dem ich nachfolge, und daraus kommt meine Freude. Vielleicht haben wir auch in den letzten 2 Jahren oder in den letzten 15 Jahren oder in welcher Situation du auch immer bist, eher wie ein Wolf geredet oder wie ein Bär oder wie ein Löwe und gebrüllt, weil uns Dinge nicht passten oder wir Dinge besser wussten, auf die Fehler anderer hingewiesen haben und nicht still geworden sind, wie das Lamm, das still wurde vor dem Willen des Vaters. Halten wir nach ihm Ausschau? Ich muss euch sagen, ich freue mich, in dieser Zeit zu leben. Nicht, dass mir alles gefällt, was heute passiert, gar nicht. Aber ich freue mich dennoch, in dieser Zeit zu leben, weil die ganzen Ereignisse mich viel mehr noch auf Jesus ausrichten. Er kommt. Und ihm will ich mit Leidenschaft, mit Liebe und der ganzen Hingabe meines Herzens entgegenkommen und ihm treu sein durch seine Gnade. Liebe Freunde, unsere Aufgabe ist es nicht, die Welt zu retten vor einer Corona-Diktatur, sondern unsere Aufgabe ist, eine Welt zu richten vom Gericht Gottes. Und das kommt sicher. Die Corona-Diktatur, über die kann man mal diskutieren, ob es die gibt oder nicht. Da gehen ja die Meinungen sehr auseinander, und wenn du mal richtig diskutieren willst, musst du nur mal den Begriff erwähnen. Du hast eine Riesendiskussion. Lass es besser sein. Lass uns über das reden, was wirklich kommt, nämlich sein Gericht. Ich habe mich sehr gefreut über einen Text aus dem 2. Petrusbrief. Der 2. Petrusbrief redet ja von der Wiederkunft des Herrn. Und in Kapitel 3, im Vers 12, steht Folgendes. Ich lese schon ab Vers 11, 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 11. Da nun das alles zergehen wird, also diese Welt, der Himmel und die Erde, vergehen wird, wie müsst ihr euch dann durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen, indem ihr wartet und hineilt auf das Kommen des Tages Gottes? Ich habe über dieses Wort hineilt nachgedacht. Das Wort, das dort im Griechischen steht, heißt so viel wie beschleunigen. Wir kennen das von einem Wettlauf, zum Beispiel, ich war nie so ein besonders guter Leichtathlet, aber wenn du so einen 800-Meter-Lauf hast, ja, da hast du dein Tempo eingeteilt und dann auf den letzten 80 Metern hast du alles rausgehauen. Und bei mir kam da nicht so viel, aber ich habe alles gegeben. Und das ist, was hier steht. Ein Kommentator hat geschrieben, als er den Endspurt anziehen, da denkt mancher, oh, schon wieder Druck. Nein, ich habe gedacht an Hebräer 12. Da heißt doch, wir sind in einen Lauf gesetzt, ja, der vom Herrn verordnet ist. Und in diesem Lauf sollen wir alles ablegen, was uns hindert. Die Last, die Sorgen, die Mühen und die Sünde, die uns träge macht. Das heißt, der Herr will durch all das, was er zulässt in unserem Leben, uns immer mehr auf ihn konzentrieren, damit wir alles ausrichten auf ihn und seine Wiederkunft. Und ihm entgegengehen. Und das freut mich, wenn wir immer mehr konzentriert werden auf ihn, unseren kommenden Herrn. Und ein drittes, was mir wichtig ist für diese Zeit, also einmal die persönliche Heiligung und die Konzentration auf ihn, dann die Sehnsucht nach ihm, dass er kommt. Und das Dritte, da muss ich zugeben, das kommt jetzt nicht aus Offenbarung 22, aber dennoch aus dem Mund unseres Herrn. Er hat in Bezug auf seine Wiederkunft gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Ich erwarte Jesus bald und deswegen ist es dennoch meine große Freude, wenn sich junge Menschen aufmachen, auf Bibelschulen gehen, sich zubereiten lassen für irgendeinen Dienst im Reich Gottes, in dem sie hoffentlich eines Tages ankommen. Handel, bis ich wiederkomme, bedeutet für mich, wir wollen nicht müde werden, Missionare auszusenden bis an die Enden der Erde. Und wir wollen nicht müde werden, das Evangelium hier zu verbreiten in unserem Land. Und wir wollen nicht müde werden, einander zu dienen. Es freut mich immer so, wenn ich die Endzeitrede des Herrn lese in Matthäus 24, ich verstehe da nicht alles, muss ich euch gestehen, von der Einordnung her, aber da heißt es, wenn der Herr wiederkommt, dann will er seinen treuen Knecht dabei antreffen, dass er Speise austeilt an andere. Und deswegen, wenn der Herr wiederkommt, das heißt, er will mich wiederfinden damit, dass ich die gute Speise von seinem Wort weitergebe, darauf will ich mich konzentrieren. Wobei wird er uns antreffen? Mit welcher Herzenshaltung? Womit werden wir beschäftigt sein, wenn er wiederkommt? Die Offenbarung ist doch ein Blick in den Thronsaal unseres Herrn. Und auf ihn dürfen wir uns konzentrieren. Er kommt. Und er hat versprochen, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Also handel, bis ich wiederkomme. Und seiner Gerechtigkeit. Das heißt, geht dem Herrn entgegen und heiligt euer Herz. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere obendrein gegeben werden. All das, was ich brauche, all das, was das Leben in dieser Zeit betrifft, darf ich wissen, Herr, ich will mich und brauche mich nicht gefangen nehmen zu lassen mit allen möglichen Beobachten und Diskussionen dieser Zeit, sondern ich will eines tun, dir entgegengehen und handeln, bis du wiederkommst und das tun, was du mir befohlen hast. Und er hat versprochen, er wird für alles sorgen, was wir brauchen. Und ich möchte ganz besonders den Eltern und weil ich selber keine kleinen Kinder mehr habe, aber natürlich sehr auch um meine Enkel geistlich besorgt bin, aus Sprüche 14 euch noch etwas lesen. Sprüche 14, und dort in Vers 26. Sprüche 14, Vers 26, wer den Herrn fürchtet, das heißt auf ihn achtet, sein Handeln ernst nimmt, so wie ich es versucht habe zu skizzieren in dieser Predigt. Wer den Herrn fürchtet, hat eine problematische Zeit, oder? Nein, er hat eine sichere Zuflucht. Weil er ja gesagt hat, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles obendrein gegeben werden. Wer den Herrn fürchtet, der hat eine sichere Zuflucht und seine Kinder werden auch beschirmt. Ich sprach vor einiger Zeit mit Wolfgang Bühne. Wir haben gesprochen natürlich über diese Zeit. Und er sagte, ach weißt du, das jetzt mit Corona, ja, es ist ein Thema. Aber was ihn viel mehr beschäftigt, sagt er, ist die ganze Gender-Problematik und was da auf unsere Kinder zukommt. Das bewege ihn viel mehr. Und wisst ihr, wenn ich manchmal an meine Enkel denke, die Welt, in der sie groß werden, dann beschäftigt mich, so berechtigt das auch sein mag, jetzt nicht in erster Linie die Auseinandersetzung mit, kann man Kinder impfen oder nicht. Das müssen Eltern vor in ihrer Verantwortung bewegen und dann vor Gott entscheiden. Das hat niemand zu kommentieren. Aber das bewegt mich, in welcher Welt, in welchem Denken wachsen sie auf. Und da können es mir Angst und Bange werden, das muss ich euch sagen, wenn ich menschlich darüber nachdenke. Und jetzt zu wissen, ihr Eltern, wenn ihr den Herrn fürchtet, wenn ihr auf ihn achtet, wenn ihr hört auf das, was Gott euch zu sagen hat, wenn ihr lernt, was ihr zu lernen habt, wenn ihr konzentriert seid auf unseren Herrn, wenn ihr ausgerichtet seid auf seine Wiederkunft und handelt, bis er wiederkommt, dann hat er gesagt, eure Kinder werden auch beschirmt. Ich weiß nicht wie, aber das ist ja auch nicht mein Job. Ich bin ja nicht Gott, aber er hat es versprochen. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, auch angesichts der Welt, in der wir leben. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid und nehmt das Joch auf euch, nehmt das an, was ich in diese Zeit hineingelegt habe. Nehmt es von mir her an, seht meine Absicht, seht meine Hand, wisst, dass ihr in meinen Händen seid. Und so werdet ihr Ruhe finden. So werdet ihr Ruhe finden. Du findest keine Ruhe, wenn du meinst, diese Welt beurteilen zu müssen in allen Facetten. Das macht dich nur unruhig. Oder geht's dir anders? Aber wenn du das, was du lebst, aus Gottes Hand nimmst, weil er souverän ist, dann findest du Ruhe. Ich war neulich unterwegs irgendwo in einer anderen Gemeinde. Wir sprachen mit einem Gemeindeleiter, habe ich ein Gespräch geführt und er sagte, neulich hätte ein Bruder bei ihnen gepredigt. Hat ein Beispiel gebraucht, ich habe es noch nie ausprobiert, aber vielleicht die Hundehalter unter euch, wenn man einen Hund mit einem Stock schlägt, so hat dieser Bruder behauptet, wenn man einen Hund mit dem Stock schlägt, dann schnappt er immer nach dem Stock, weil er den Stock als sein Problem wahrnimmt, denn der tut ihm weh. Und er hat den Blick nicht auf die Hand, die den Stock führt. Und sagst, so sind wir Christen oft, wenn uns etwas widerfährt, was uns nicht passt, was uns nicht gefällt, dann schnappen wir danach, weil wir diese Situation beseitigen wollen. Aber es sei viel wichtiger, auf den zu achten, der den Stock führt. Und das ist unser Herr. Denn wen der Herr lieb hat, den erzieht er. Und in dem lässt er auch Dinge zu, die er nicht versteht und die ihm schwerfallen, die ihm Mühe machen. Aber lasst uns auf diesen Herrn konzentriert bleiben, Geschwister, damit alles, was wir sind, den Schluss der Offenbarung ausatmet. Amen, ja komm, Herr Jesus, lass dich nicht ablenken, sondern ersehne ihn und eile ihm entgegen und vertraue dem Herrn, dass er für die Gemeinde Jesu sorgen kann in dem, was noch auf sie zukommt. Wenn ich in der Offenbarung 12 lese, dass er diese Frau, die da beschrieben wird, an einen wüsten Ort führt, um sie dort zu versorgen, dann wird er das tun. Ich weiß nicht wie, aber ich bin auch nicht Gottes Berater. Aber ich weiß, unser Herr hält Wort.